Ja, ich schließe mich mal an, liebe Titelträgerinnen und Titelträger, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren und Gäste. Ich begrüße Sie und werde jetzt zu Ihnen sprechen, wie angekündigt, zum Thema Bevölkerungsentwicklung, Schrumpfungsprozesse und Konsequenzen für die Planung. Sie können auch sagen, was soll das bedeuten? Deutschland steht ein Umbruchprozess bevor, das heißt, hat schon eingesetzt, der auch zu merklichen Veränderungen für die Siedlungsplanung und damit unmittelbar auch für die Bauplanung und Stadtplanung, also ihr eigentliches Aufgabenfeld, führt. Den Umbruch und die Ursachen für diesen Umbruch will ich Ihnen zunächst darlegen, um dann mögliche Folgen und Konsequenzen für die Planung und Bauaufgaben aufzuzeigen und schließlich noch einige Überlegungen zu der Entwicklung im Rheintal anzuknüpfen. Für einen Umbruch in unserer Entwicklung spricht vor allem die demografische Entwicklung, die wirtschaftliche Entwicklung, die Europäisierung und Internationalisierung, und außerdem wird diese Entwicklung von gesellschaftlichen Veränderungen überlagert. In Deutschland haben wir seit Mitte der 60er Jahre Geburtenzahlen, die weit unter den Sterberaten liegen. Allein wegen der anhaltenden hohen Außenzuwanderung ist es bislang nicht zum Bevölkerungsrückgang gekommen. Das Problem ist, dass aufgrund dieser langjährig fehlenden Geburten inzwischen die Mütter für die zukünftigen Generationen rar geworden sind. Insofern steht uns ein Rückgang bevor. Dazu zwei Zahlen. Derzeit sterben in Deutschland pro Jahr 87.000 mehr Menschen als geboren werden. Langfristig, das heißt Mitte dieses Jahrhunderts, gehen die Bevölkerungsexperten davon aus, dass pro Jahr dann 500.000 mehr ableben als geboren werden. Je nachdem, wie viele Ausländer zukünftig zuwandern, wird die Bevölkerung in Deutschland bis zum Jahr 2050 voraussichtlich auf 60 bis 72 Millionen sinken. Abbildung 4 bitte. Der Rückgang wird die Bundesländer aber unterschiedlich treffen, was vor allen Dingen von deren Wirtschaftsentwicklung und vor allen Dingen Arbeitsmarktentwicklung, davon hängt es im Wesentlichen ab. Für Rheinland-Pfalz nimmt das Hiesische Statistische Landesamt an, dass etwa ein Viertel der Bevölkerung in knapp nächsten 50 Jahren zurückgehen wird. Der Bevölkerungsrückgang wird nun zugleich von einer hohen Überalterung überlagert. Der Anteil der Personen mit 60 und mehr Jahren, der wird in diesem Zeitraum der nächsten 50 Jahren etwa auf 35 bis 37% klettern. Für Rheinland-Pfalz geht man davon aus, dass er auf 34,5% steigt. Bitte Abbildung 6 und 7. Beachtung verdient dabei vor allem der deutliche Anstieg der hochbetagten Personen, denn dieser Anstieg wird bereits schon ab dem Jahr 2010 merklich einsetzen. Diese Entwicklung hat inzwischen weite Teile Europas erfasst, was auch langfristig Folgen haben wird für unsere Zuwanderung. Außerhalb Europas sieht diese Entwicklung aber ganz anders aus. Die Weltbevölkerung wird in absehbarer Zeit 7 Milliarden erreichen. Wir können heute schon verhältnismäßig sicher einschätzen, wann es 8 Milliarden sein wird. Allerdings schwächt sich diese Entwicklung erfreulicherweise etwas ab. Je nachdem, das wissen wir nicht, ob sich wirklich abschwächt, wird die Weltbevölkerung bis 2050 etwa auf 8 bis 12 Milliarden zunehmen. Das zweite wichtige Element mit maßgeblichem Einfluss, das ist die zunehmende Verflechtung und Internationalisierung der Wirtschaft. Sie können auch von Globalisierung sprechen. Die Weiterentwicklung unserer hochtechnologisierten Produkte erfordert immer größere Aufwendungen. Die zwingt die Wirtschaft zur weltweiten Kooperation. Das globale Investitionskapital ist aber hochmobil. Es akzeptiert nur Räume mit optimalen Kumulationsbedingungen für die Kapitalvermehrung. Diese sind in Deutschland nicht flächendeckend gegeben. Hinzu kommt die bevorstehende Fachkräfteknappheit. In Deutschland bewirkt nämlich die demografische Entwicklung, die nicht nur die Abnahme der Arbeitskräfte hat schon längst eingesetzt, sondern auch eine hohe Überalterung. Zukünftig wird das Groß der Arbeitskräfte eben nicht mehr die Schicht der 25- bis 44-Jährigen sein, sondern die Schicht der 45- bis 65-Jährigen und wahrscheinlich bei unseren Perspektiven für die Arbeitswelt auch dann vielleicht der über 65-Jährigen. Infolge dieser Entwicklung müssen wir damit rechnen, dass es eine erhebliche Konkurrenz geben wird um die fehlenden Fachkräfte. Die wirtschaftsstarken Räume werden die benötigten Fachkräfte eben aus anderen Teilräumen Deutschlands oder aus Europas und wenn erforderlich international abwerben. Deshalb wird dort die Wirtschaft weiter wachsen. Die zuwandernden Fachkräfte werden mit ihren Angehörigen, die sie mitbringen, dann gegebenenfalls den natürlichen Bevölkerungsrückgang in diesen Räumen ausgleichen. Umso mehr wird es die anderen Räume treffen. Dort werden die fehlenden Geburten noch durch Abwanderung verstärkt. Dort wird der Bevölkerungsrückgang deshalb viel drastischer und auch viel früher eintreten. Also nicht erst 2050, sondern diese Zahlen kommen dann viel früher dorthin. Diese Entwicklung ist in Teilräumen in Deutschland, insbesondere in neuen Bundesländern, längst Realität geworden und sie trifft auch zunehmend für strukturschwache Räume Westdeutschlands ein. Das gilt insbesondere für periphere ländliche Räume. Im Tertiärsektor, das heißt vor allem im Einzelhandel, zeichnen sich zusätzliche Probleme ab, nämlich die Konzentration im Einzelhandel nimmt weiter zu, neue Handelsformen wie Teleshopping und dergleichen breiten sich aus und damit kommen unsere Stadtzentren zunehmend unter Druck. Der Bevölkerungsrückgang bringt nur noch das Problem, dass die Kundenzahl zurückgeht und damit auch das Volumen der verausgabten Kaufkraft. Das muss Folgen für die Stadtzentren haben und damit natürlich auch Folgen für Planungsaufgaben und Planungsmöglichkeiten. Diese Entwicklung wird nun durch verschiedene gesellschaftliche Veränderungen überlagert, die ebenfalls Einfluss ausüben. Der Wertwandel, der bis jetzt jede Gesellschaft betraf, wird die Bedarfe verändern und auch neue Bedarfe hervorrufen. Deshalb kann trotz des Bevölkerungsrückgangs keinesfalls davon ausgegangen werden, dass wir nun grundsätzlich nur noch Bedarfsrückgänge haben. Die Verkleinerung der Haushalte, die je nach Region bis 2010, 2015, gibt auch Prognosen bis 2020 anhält, führt zu zusätzlichen Wohnversorgungsbedarf, sodass die Folgen des Bevölkerungsrückgangs für den Wohnungssektor zunächst dadurch erstmal ausgeglichen werden. Aber dennoch wird sich dadurch die Nachfrage verändern, insbesondere Richtung kleinerer Wohnungen. Die Bedeutung der Familie könnte ebenfalls rückgehen. Wenn wir wenig Kinder haben, haben wir zukünftig Familien ohne Verwandtschaft. Dann nehmen sie an die zunehmende berufliche Mobilität, die nicht vermeidbar ist. Das wird also auch die Veränderung für die familiären Leistungen bringen, wobei insbesondere die Versorgung der älteren Bevölkerung von betroffen sein wird. Die hohe Alterung der Bevölkerung spricht gleichzeitig für wachsende Bedarfe in der Altenversorgung. Das trifft dann den Wohnungsbedarf und auch die Wohnfolgeinfrastruktur. So, welche Folgen und Konsequenzen hat das nun für die Planung? Für die Planung ergeben sich daraus eine ganze Reihe von Veränderungen und Herausforderungen, die nahezu sämtliche Bereiche betreffen. Beginnen wir mit der Wohnversorgung. Für die Wohnversorgung muss in den nächsten Jahrzehnten insgesamt die Tendenz zu stagnierender Bedarfsentwicklung erwartet werden. Sagen wir in den nächsten Jahrzehnten. In einzelnen Räumen wird es weiterhin Wachstum geben. Aber in einzelnen Räumen wird es auch Zurückbaubedarf kommen. Ist ja eine Entwicklung, die in Ostdeutschland inzwischen längst eingetreten ist. Wobei in Ostdeutschland diese Entwicklung nicht wegen der demografischen Entwicklung dort, sondern vor allen Dingen wegen einer falschen Förderpolitik nach der Wiedervereinigung. Das muss man sich schlecht sagen. Die ostdeutsche Entwicklung belegt, dass damit häufig fallende Immobilienpreise verbunden sind und gleichzeitig große Leerstände. Wohnungsmieter oder Wohnungsbesitzer können häufig ihre Wohnung nur dann vermieten, weil sie auf betriebswirtschaftliche Rücklagen, selbst auf notwendige Reparaturen verzichten und dann ihre Wohnung zu dumpigen Preisen anbieten. Das ist aber keine Entwicklung, die uns gut tut, auch nicht den Mietern, denn langfristig wird damit der Bestand, unser Wohnungsbestand schlichtweg gefährdet. Anders kann es in den Wachstumsräumen sein, dort wird der Neubaubedarf noch eine ganze Zeit anhalten. Was außerdem noch ein Problem ist, es fehlt in vielen Räumen an kleinen Wohnungen für die wachsende Anzahl der kleinen Haushalte und es fehlt auch häufig an seniorengerechten Wohnungen, was vor allen Dingen auch für die ländlichen Räume gilt. Da ist also noch ein Bedarf, der schlichtweg da ist. Bei der hohen Folgeinfrastruktur ist es so, dass wir in den vergangenen Jahren oder Jahrzehnten in weiten Bereichen in Deutschland, insbesondere in alten Bundesländern, eine sehr gute Ausstattung mit hohen Folgeinfrastruktur geschaffen haben. Mit Ausnahme der Senioreneinrichtung steht uns nun ein Bedarfsrückgang bevor. Die zukünftige Aufgabe liegt deshalb weniger im weiteren Ausbau, sondern vor allen Dingen darin, den umfangreichen Bestand an die rückläufige Bedarfsentwicklung anzupassen. Bei den Einrichtungen für Kinder und Jugendliche haben wir eine zusätzliche Problematik. Denn der Bedarf geht nicht kontinuierlich zurück, sondern es sieht so aus, dass wir nach einem hohen Bedarfsrückgang haben wir wieder eine Steigerung. Dann folgt wieder ein gewisser Bedarfsrückgang und später wieder eine etwas gewisse Steigerung. Das liegt schlichtweg durch den so zu führen auf den demografischen Aufbau der Bevölkerung, der sich daran auswirkt. Das heißt also, wenn irgendwo der Bedarf für Kinder und Jugendliche zurückgeht, sollte man auf keinen Fall sofort konsequent zurückbauen. Sonst passiert das, was in den neuen Bundesländern zum Teil passiert ist. Ich habe dort unter anderem einen Landkreis untersucht. Dort sind die Kinder zurückgegangen um mehr als 50%. Dort hat man konsequent die Kindergartenkapazitäten zurückgebaut. In diesem Landkreis wird es bis zum Jahr 2010 wird ein Fehlbedarf entstehen von 800 bis 1000 Kindergartenplätze oder mehr. Sehen wir uns die technische Infrastruktur an. Ein Bevölkerungsrückgang führt auch für die Kapazitäten der technischen Infrastruktur zum Bedarfsrückgang. Diese Entwicklung wird nun durch weitere Einflüsse überlagert. Unser schönes Umweltbewusstsein ist sehr gut, aber es führt zu schonendem Ressourcenumgang, das ist auch gut, und es führt zu geringeren Kapazitätsbedarf in der technischen Infrastruktur. Dann kommen die technischen Lösungen zu, die effizient sind und auch den Ressourcenbedarf senken. Denken Sie nur als Architekt und so schön fortschrittlichen WC-Spülanlagen, Wassersparen. Ist ja alles richtig, aber diese drei Bereiche, Bevölkerungsrückgang, effiziente technische Lösung und Verhaltensänderungen führen dazu, dass die Auslastung zurückgeht. Und technische Infrastruktur ist kaum, zum Teil gar nicht, an Bedarfsrückgängen anpassbar. Das heißt dann, dass die Kosten gleich bleiben, das heißt die Gebühren je Nutzereinheit oder je Bürger werden steigen. Bei hohen Bedarfsrückgängen in den neuen Bundesländern haben wir diese Fälle, treten noch viel brisantere Probleme auf. Wenn nämlich im Trinkwassernetz die Durchsatzzeit wegen zu geringer Entnahme zu lang ist, dann lösen sich Schwemmstoffe und verunreinigen das Trinkwasser. Haben Sie in den Abwassersammlern zu wenig Durchsatz, steigt die Verstopfungsgefahr. Und wenn in unseren modernen vollbiologischen Kläranlagen nicht genug Spritzwasser anfällt, der Mindestdurchsatz unterschritten wird, dann bricht die Klärfunktion zusammen. Da müssen wir also teilweise umbauen. Auf die Wirtschaft wirkt sich der Wandel vor allen Dingen auf die angeführten zunehmenden Disparitäten und wachsenden Standortwettbewerb aus und dann die angeführten Probleme des Einzelhandels. Darauf will ich aber hier im Vortrag nicht eingehen, dann ist das ja nicht das eigentliche Thema unserer Tagung. Kommen wir noch zu den kommunalen Finanzen. Die demografische Entwicklung hat schließlich auch Folgen für die kommunalen Finanzen. Nach heutiger Rechtslage gehen damit nämlich die Personen zurück, die Lohn- und Einkommensteuern zahlen, die Gebühren und Beiträge entrichten und für die es Schlüsselzuweisungen gibt. Infolge des steigenden Seniorenanteils sinkt in der verbleibenden Bevölkerung zusätzlich noch der Anteil der Personen, die Lohnsteuern entrichten. Die Finanzprobleme der kommunalen Ebene könnten also infolge der demografischen Entwicklung eher sich verschärfen zunehmen. Der Bevölkerungsrückgang muss nun aber nicht nur Nachteile und Probleme bieten. Er bietet nämlich auch Möglichkeiten für qualitative Verbesserungen. Dazu sei angemerkt, dass bei einer quantitativen Sättigung fast immer qualitative Aspekte an Bedeutung gewannen. Ein Bevölkerungsrückgang wirkt grundsätzlich Versorgungsdefiziten entgegen. Er ermöglicht auch qualitative Verbesserungen. Zum Beispiel ist eine Schulklasse, wenn nur 12 Kinder unterrichtet werden, die hat mehr Lernerfolge mit der Wahrscheinlichkeit als eine Klasse mit 32 Kindern. Und wenn Sie ein Schwimmbad aufsuchen, was nur halb voll besucht ist, dann haben Sie meistens mehr Badespaß als eins, was bis zum Rande gefüllt ist. Insofern ist schon mit einem Rückgang lassen sich auch Qualitäten erhöhen, allerdings nur dann, wenn sich das die Kommunen leisten können. Das wird aber zunehmend auf Schwierigkeiten stoßen. Angebotsüberhänge führen schließlich auch zu sinkenden Immobilienpreisen. Das könnte Stadtreparaturen ermöglichen oder die Schaffung zusätzlicher Grün- und Freiflächen. also neue Möglichkeiten wie Landschaftsplanung, Grünordnung. Städte könnten auch eher mit den Immobilienpreisen im Umland konkurrieren und damit gegebenenfalls attraktive Wohnungsangebote schaffen und damit der Suburbanisierung entgegenwirken. Diese Dinge haben natürlich nun Folgen für die Planung. Die dargestellten Perspektiven sprechen dafür, dass in Anbetracht der riesigen Bestandspotenziale, des sinkenden des Bevölkerungsrückgangs und damit sinkenden quantitativen Versorgungsbedarfs, dass und dennoch der Finanzprobleme, dass sich da schon eine ganze Menge von Konsequenzen für die Planung ergeben. Meines Erachtens kann wegen dieser Fakten der zukünftige Aufgabenschwerpunkt für die Stadtplanung und für die Bauplanung nur im Schwerpunkt der Bestandsentwicklung liegen. Ich will zunächst auf die Stadtplanung eingehen, um dann auf die Bauplanung zu kommen. Die Stadtplanung weist dafür verhältnismäßig gute Voraussetzungen auf, denn sie kann auf langjährige Erfahrungen zurückblicken, nämlich aus der Stadtsanierung, städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen, der Dorferneuerung und dem neuen Programm Soziale Stadt. Diese Erfahrungen belegen zugleich, dass Bestandsplanung wegen der vielen Abhängigkeiten, insbesondere zeitlicher und rechtlicher Art, eine weitaus kompliziertere Aufgabe als Neuplanung darstellt. Gleichfalls belegen diese Erfahrungen, dass diese Aufgabe hohen Situationsbezug mit großer Flexibilität und Einbezug von Alternativen erfordert. Eine derartige Planung bedingt Entwicklungskonzepte, mit denen die Bestandsentwicklung quasi als fortgesetzter Prozess zu steuern ist. Eine besonders wichtige Aufgabe wird dabei die Sicherung der Infrastrukturversorgung darstellen, und zwar unter Schrumpfungsbedingungen. Dies ist durchaus möglich. Es kann sogar, es lassen sich sogar qualitative Verbesserungen ohne zusätzliche Kosten erreichen. Nämlich, wenn die Infrastruktur zukünftig wesentlich stärker sektoralübergreifend auf multifunktionale Nutzung und flexible Kapazitätsauslegung ausgerichtet wird. Damit ließen sich auch diese wellenförmigen Bedarfsentwicklung bei der jüngeren Bevölkerung weitaus eher absichern. In den Stadtzentren müssten die angeführten Probleme des Einzelhandels ebenfalls planerisch bewältigt werden. Auch dafür gibt es durchaus Möglichkeiten. Wenn eine konsequente Ausrichtung auf den Trend vom Versorgungseinkauf zum freizeitorientierten Erlebniseinkauf vorgenommen wird. Eine Ausrichtung, die ebenfalls in hohem Maße auch bauliche und städtebauliche Konsequenzen und entsprechende Planung beinhaltet. Die Stadtplanung sollte auch bei sinkenden Immobilienpreisen die dann eventuell gegebene Möglichkeit zur qualitativen Angebotsverbesserung nutzen, wie insbesondere durch die Schaffung attraktiver innerstädtischer Bauflächen für Wohneigentum und durch die Beseitigung städtebaulicher Missstände und die Verbesserung, insbesondere durch Grünung und ähnliche Maßnahmen. In Städten und Siedlungen, die jedoch vom hohen Einwohnerrückgängen betroffen sind, könnten dann ganz neue schwierige Aufgaben auf uns zukommen. Welche Lösungen bieten sich zum Beispiel für eine innerstädtische, städtebaulich intakte, geschlossene Blockbebauung an, wenn dort eine Baulücke besteht oder neu entstanden ist und die Schließung des Häuserblocks infolge fehlenden Baubedarfs nicht möglich ist? Entwicklungen, die es in Ostdeutschland inzwischen gibt. Oder wie könnten und sollten sie städtebaulich entwickeln, in denen kaum oder nahezu kein Neubaupotenzial mehr benötigt wird? Der frühere Abteilungsleiter im Bundesbauministerium, Pfeiffer, hat übrigens dieses Problem für viele deutsche Städte nach dem Jahr 2020 vorausgesetzt und deshalb empfohlen, eventuell nötige städtebauliche Maßnahmen in den nächsten beiden Jahrzehnten zügig voranzubringen. Stadtplanung wird auch zukünftig das Aufgabenfeld des Rückbaus beinhalten. Dabei zeigt die Erfahrung aus den neuen Bundesländern, dass es mit punktuellen, geschossweisen Rückbau eigentlich wenig getan ist. Es geht vielmehr um die Beseitigung oder den Abbruch ganzer Siedlungseinheiten. Kommen wir zur Bauplanung. Für die Bauplanung, also ihr unmittelbarstes Berufsfeld, muss für die Zukunft in Deutschland von einem verhältnismäßig begrenzten Neubauvolumen ausgegangen werden, was zudem regional noch sehr unterschiedlich verteilt ist. Zumal, auch das müssen wir sehen, jeder Neubau tendenziell den Kapazitätsüberhang verstärkt. Gleichzeitig dürfte das Aufgabenfeld von Umbau und Gebäudesanierung deutlich zunehmen. Im Wohnungsbau wird es zwar auch weiterhin um Eigentumsmaßnahmen gehen, wobei auch dort das Aufgabenfeld vom Umbau zunimmt. Dabei gilt es sowohl dem Bestand als auch Neubauten, diesen Bedarfsveränderungen infolge veränderter Haushaltsstrukturen, also kleine Haushalte und Alterung, die müssen auf angepasst werden, ausgerichtet werden. Wohnungen, die nicht voll den Nachfragepräferenzen zukünftig entsprechen, werden dann immer weniger absetzbar sein. In diesem Zusammenhang sehe ich auch unsere heutigen Umlandsiedlungen, die sehe ich etwas skeptisch. Diese schöne bevorzugte Bauform des verdichteten Reihenhauses. Ich habe da also eine andere Position als zum Beispiel der Kollege Sieverts. Unser typisches Reihenhaus, ein Erdgeschoss, erstes Obergeschoss, Kellergeschoss, ausgebautes Dachgeschoss, stellt eine Wohnform über 4 Geschosse dar. Nun sind es für meistens auch noch zeitgemäß kosten- und flächensparend gebaut, also steile Treppen, enge Flure. Diese Bauform wird kaum geeignet sein für die zukünftigen vielen kleinen, hochbetagten Rentner und Rentner-Resthaushalte. So, dann können Sie natürlich sagen, dann werden die eben verkauft an die nächste jüngere Generation, dann sind die weg. Das wird nicht so einfach sein. Wenn nämlich die Bevölkerungswissenschaftler recht haben, dann werden wir auf, wie gesagt, auf 37% der Bevölkerung wird 60 und älter sein, also Senioren sein. Für einzelne Städte und Räume wird der Anteil wesentlich höher sein. Und wenn Sie so einen Anteil bei 40% und mehr haben, dann wird das mit dem Verkaufen gegebenenfalls Probleme aufwerfen. Hinzu kommen natürlich weitere Probleme für die Stadt-Umland-Siedlung. Denken Sie nur an die Mobilität, die lässt ja nach. Der Deutsche altert zwar angeblich mit dem Auto, aber irgendwann ist er so alt, dann kann er nicht mehr mit dem Auto altern, dann muss er das Auto stehen lassen. Und außerdem müssen Sie sehen, dass diese Siedlung nach heutigem Recht, wenn die derart vergreist sind, da werden kaum noch Steuern anfallen. Da wird sich das Steuerverhältnis doch umkehren. So, dieses kommen wir zu dem Punkt Wohnfolgeinfrastruktur, ist ja auch eine Bauaufgabe. Wohnfolgeinfrastruktur werden wir an den Zukunftsgegebenheiten ebenfalls weniger benötigen. Und wir werden sie uns auch weniger leisten können, jedenfalls Neubauten. Von daher wird es ebenfalls dort drauf ankommen, neben notwendigen Sanierungsmaßnahmen vor allen Dingen Umbauten durchzuführen, um eben die Einrichtungen, wenn sie nicht mehr benötigt werden, anderen Nutzungen zuzuführen. Außerdem würde die dringende Ausrichtung auf multifunktionale, sektoral übergreifende Nutzung ebenfalls zum Teil Umbaumaßnahmen erfordern. Was jedoch dringend sowohl für zukünftige Neubauten auch nach Möglichkeiten bei Umbauten einzuhalten ist oder bei umfassenden Sanierungen, wir sollten unsere Bauwerke, soweit es irgendwie geht, auf Nutzungsflexibilität, das heißt in der Kapazität wie auch in der Nutzungsart ausrichten. So könnten zum Beispiel mittels Modulsysteme zeitweilig oder dauerhaft nicht mehr benötigte Gebäudeteile unproblematisch anderen Nutzung zugeführt werden. Aus diesem Grunde sollte zukünftig Wohnfolgeinfrastruktur nicht mehr nutzungsspezifisch entworfen werden. Also nicht mehr nach dem Prinzip, die Form folgt der Funktion. Was wir zukünftig brauchen, ist vielmehr ästhetisch und formal hochwertige Baukörper, die eine möglichst große Breite für unterschiedliche Nutzungszwecke zulassen. Im Gegensatz zu den vorangestellten Ausführungen sind mögliche Veränderungen und Konsequenzen für den Gewerbebau kaum vorhersehbar. Denn diese Entwicklung hängt nicht unbedingt von der Bevölkerungsentwicklung ab, sondern vor allen Dingen von den Wettbewerbserfolgen der deutschen Wirtschaft. Deshalb will ich dieses Aufgabenfeld ja auch gar nicht weiter ansprechen. So, was könnten nun diese Ausführungen, diese Perspektiven für die Entwicklung im Mittelrheintal bedeuten? Zunächst erstmal die Ausgangssituation. Das Mittelrheintal ist aufgrund seiner einmaligen Erscheinung als Kulturlandschaft, als Weltkulturerbe eingestuft worden, ausgewiesen worden. Das beinhaltet erhebliche Chancen, aber es verpflichtet auch, da besteht schon ein hoher Handlungsbedarf, auf den ja hier der Präsident schon hingewiesen hat. Die Siedlungen weisen häufig städtebaulich und bauliche Defizite auf, die den Gesamteindruck beeinträchtigen. Die Kulturlandschaft ist infolge des hohen Kostendrucks des Weinbaus gefährdet. Der Tourismus hat sich rückläufig entwickelt. Die Lebens- und Aufenthaltsqualität wird in den Orten durch die hohe Verkehrsbelastung teilweise stark beeinträchtigt. Das Arbeitsplatzangebot reicht bei weitem nicht aus, sodass viele Haushalte auf das Pendeln angewiesen sind. Kurzum, mein persönlicher Eindruck, Das Rheintal ist stehen geblieben. Ich muss vielleicht eben noch sagen, ich bin mal hier in diesen Raum Mainz-Wiesbaden vor 26 Jahren zugezogen. Da habe ich mir natürlich auch mit Begeisterung das Rheintal angesehen, mache ich immer wieder. Vielleicht sehe ich es so oberflächlich. Aber was mein Eindruck ist, viel hat sich leider in dieser Zeit für den Gesamteindruck nicht verändert. Die dargestellten Veränderungen für die Planungsaufgaben, die nun deutschlandweit wirken, werden das Mittelrheintal also genauso treffen und damit den Handlungsdruck zusätzlich verstärken. Den sehe ich eigentlich vor allem in zwei Bereichen, im wirtschaftlichen Bereich und im Bereich von Siedlungen und Bauaktivitäten. In der Wirtschaft gilt es zunächst, die vorhandenen Strukturen natürlich zu stärken und weiterzuentwickeln. Im Weinbau wird das bereits durch Verlagerung von Masse zur Qualität angegangen. Dennoch wird der Weinbau auch langfristig nur für einen kleinen Teil der ansässigen Bevölkerung Arbeitsplätze bieten können. Noch problematischer wäre es, wenn wir dort einen Rückgang haben, denn das würde natürlich die Kulturlandschaft, um die es im Weltkulturerbe geht, gefährden. Der Tourismus wirft ja auch eine Reihe von Problemen auf, da will ich aber nicht drauf eingehen. Das wird also die nächste Referentin hier genauer und präziser machen. Das können wir abkürzen. Das Einzige, was ich da vielleicht noch sagen möchte, dass wir von Landesseiten hier gute organisatorische Voraussetzungen geschaffen worden sind, um auch den Tourismus hier voranzubringen. Wir müssen dennoch davon ausgehen, dass sowohl Tourismus, wenn er sich deutlich besser verbessert, wie der Weinanbau kaum für eine Vollbeschäftigung im Rheintal ausreicht. Insofern müssen wir was anbieten, um den Arbeitspendeln entgegenzuwirken, denn langes Arbeitspendeln führt in der Regel zur Abwanderung. Das wäre fatal, denn wie gesagt, das Mittelrheintal hat genau die gleichen Bevölkerungsprobleme, die ich Ihnen hier für Deutschland aufgezeigt habe. Abwanderungen würden dann den Rückgang der Bevölkerung verstärken und damit würde auch natürlich auch der Bestand der Siedlung gefährdet werden. Auch die Entwicklung oder Sicherung der Siedlung gehört damit zum Weltkulturerbe und das ist eigentlich nicht hinzunehmen. Deshalb werden wir hier zusätzliche Wirtschaftspotenziale benötigen. Die sind aber schlicht im Rheintal unterzubringen. Das würde hier eigentlich landschaftlich überhaupt nicht verträglich sein. Aus diesem Grund bietet sich eigentlich nur das Höhenplateau des Hunsrück an. Immerhin besteht da mit der Autobahn A61 und dem nahen Flughafen Hahn eigentlich bestehen da sehr gute Voraussetzungen. Dort ließen sich also moderne Industriebetriebe an und Wirtschaftsbetriebe ansiedeln, die hier für das Mittelrheintal Arbeitsplätze darstellen können. Das Ganze funktioniert natürlich nur dann, wenn die Wohnqualität und Lebensqualität im Mittelrheintal erhalten bleibt, sonst ist die Gefahr einfach zu groß, dass die Bevölkerung zu diesen Betrieben in Richtung Hunsrück abwandert. Dann würde also dieses Konzept nicht funktionieren. Von daher ist auch die Siedlungsentwicklung hier eine ganz wichtige Bedeutung beizumessen. Für die Siedlungsentwicklung kommt es deshalb nach meinem Dafürhalten vor allen Dingen darauf an, das visuelle städtebauliche Erscheinungsbild weiterzuentwickeln, die Lebensqualität in Orten zu verbessern und zu sichern, was dann gleichfalls auch für die Wohnversorgung gilt. Bezüglich des städtebaulichen Erscheinungsbildes sollte neben der Beseitigung städtebaulicher Missstände die Entwicklung auf ein Gesamtkonzept für das gesamte Mittelrheintal ausgerichtet werden. Und zwar müssen sowohl die historischen Potenziale angemessen berücksichtigt werden, aber auch der Bedarf nach zeitgemäßer Wohnversorgung. Dafür wäre meines Erachtens Gestaltungskonzept, gegebenenfalls auch Satzungen sinnvoll, die müssten aber ortsübergreifend für das gesamte Tal abgestimmt werden. Bezüglich der Verbesserung der Lebensqualität kommt es vor allen Dingen darauf an, die hohen Verkehrsbelastungen insbesondere durch die Bahn zu reduzieren. Eigentlich ist es nicht hinnehmbar, dass der Großteil der Orte durch die Bahn eigentlich vom Fluss abgeschnitten ist. Wir müssen sehen, dass hier das Weltkulturerbe Mittelrheintal als Hauptgüterdurchgangsstrecke der Bundesbahn Verwendung findet. Das ist eigentlich nicht hinnehmbar, zumal dieses Streckenkonzept stammt nicht aus dem letzten Jahrhundert, sondern aus dem vorletzten Jahrhundert. Und die neue ICE-Schnellverkehrsstraße Frankfurt-Köln zeigt ja, dass es auch anders geht. Von daher bin ich der Meinung, dass der Güterverkehr, wäre noch weitaus wichtiger, den aus dem Rheintal rauszunehmen, als insbesondere den Bahngüterverkehr, als den Personenverkehr. Außerdem, auch wir haben hohen Durchgangsverkehr durch die Kraftfahrzeuge. Auch dort müsste überlegt werden, ob man nicht gegebenenfalls durch Einrichtung von Tempo 50 so oder ähnliches hier das Rheintal zwar für den Tourismus offen lässt, auch für den touristischen Kraftfahrzeugverkehr, aber nicht mehr für den Durchgangsverkehr. Das würde die Lebensqualität erhöhen und mit sich auch den Tourismus zugutekommen. Ansonsten werden die Orte genauso von den angeführten Veränderungen betroffen. Auch hier müssen wir mit sinkender Auslastung vieler Infrastrukturbereiche rechnen, sodass wir auch in den Mittelrhein-Orten uns darauf einrichten müssen, die Kapazitäten an diese Bedarfsveränderung anzupassen. In der Wohnversorgung geht es ebenfalls um die Sicherung und Entwicklung eines angemessenen Wohnangebots. Das heißt, es sind auch hier entsprechend Angebote für die zunehmende Zahl kleiner Haushalte und Seniorenhaushalte zu schaffen. Im Rheintal gilt es dabei allerdings gleichzeitig ausgewogen mit dem Denkmalschutz umzugehen. Die historischen Belange müssen angemessen berücksichtigt werden. Gleichzeitig müssen die Belange vom modernen Wohnkomfort umgesetzt werden. Und da müssen wir einen ausgewogenen Mittelweg finden. Hier gilt es also Kriterien, die im einen angemessenen Umgang mit dem historischen Bestand sichern und zum anderen aber auch eine zeitgemäße Entwicklung ermöglichen. Das ist übrigens in Deutschland weil das Problem. Der Denkmalschutz sieht eigentlich heute mehr daran das Problem als in der physischen Nutzung von denkmalschutzwürdigen Gebäuden. Und hier könnte natürlich auch das Mittelrheintal deutschlandweit ja Vorbildfunktion mitnehmen oder Pilotcharakter, wenn dort hier entsprechende Ansätze gefunden werden und auch umgesetzt werden. Außerdem wird es auch im Weltkulturerbe gut stehen. Außerdem, auch das muss man vielleicht noch sagen, wenn Sie ein Gebäude, auch wenn es denkmalgeschützt ist, nicht wirtschaftlich tragbar weiter nutzen, wird es auf Dauer nicht zu erhalten sein. Wenn wir also da in diese Richtung uns bewegen, dann werden wir schon die Orte hier und die Lebensqualität um einiges verbessern können. Das wird auch die Identifikation der Bevölkerung mit ihrem Wohnort erhöhen und gleichzeitig würden derartige Orte natürlich auch dem Tourismus zugutekommen. Komme ich nun zu einem abschließenden Resümee, um in der Zeit zu bleiben, so sehe ich schon erheblichen Veränderungen, die auf die Stadtplanung und Bauaufgaben zukommen. Das Einschneidens dürfte für uns Architekten darin liegen, dass sich in Deutschland der Aufgabenschwerpunkt in der Bauplanung vom Neubau eher in Richtung Umbau- und Sanierungsaufgaben und der Stadtplanung in Richtung Bestandsentwicklung verlagert. Kein einfaches Aufgabenfeld und da möchte ich hier den einleitenden Worten Ihres Präsidenten durchaus beipflichten. Für mich ist es ein bisschen unverständlich, wenn unsere jetzige Bundesregierung nun durch Ausweitung der Gewerbesteuern auf den Freiberuflerstand der Architekten, die wurden ja noch als begründet, als Beispiel angeführt von unserem Finanzminister, hier nun eine Ausweitung der Gewerbesteuern vorsieht. So, wenn ich jetzt sehen darf, dass es zukünftig vorrangig um Bestandsentwicklung geht, dann möchte ich aber gleichzeitig sagen, dass weltweit noch nie so viel Neubaupotenziale benötigt wurden wie heute. Nur eben nicht in Europa. Und wenn Sie als Architekten weiter Neubauten planen wollen, viel Neubauten planen wollen, dann sollten Sie sich an den Architekturbüros in USA, Japan, Niederlanden, Frankreich oder Großbritannien orientieren. Die planen nämlich längst weltweit mit Riesenbauvolumen. Und wenn Sie sich nur die Entwicklung in der deutschen Hauptstadt Berlin betrachten, bei den Wettbewerben und den Bauaufgaben danach, sind etliche ausländische Architekturbüros. Von daher bin ich der Meinung, dass gerade die deutschen Architekturbüros hier Nachholbedarf haben und viel stärker sich auf Neubauaufgaben im Ausland zuwenden müssten. Hat allerdings etwas Problem, auch das muss man sagen, das kleine deutsche Architekturbüro, wie es häufig noch im Durchschnitt ist, hat es da etwas schwer. Zumal ja in Deutschland der Tendenzen bestehen, dass die Architekten häufig Bauleistungen der HOI anderen Disziplinen überlassen, also die HOI gar nicht voll ausschöpfen. Und die konkurrierenden Büros aus dem Ausland hingegen Leistungsbereiche anbieten, die weit über die HOI hinweggehen, bis hin zur Organisation der Finanzierung für ihre Bauaufgaben. Also, um dagegen zu halten, sollten Sie vielleicht zukünftig nur nicht unbedingt alle Großbüros bilden, das geht gar nicht, aber Netzwerke bilden, viel stärker kooperieren. Damit kann man Erhebliches erreichen. Also ich muss sagen, meine freiberuflichen Tätigkeit, ich arbeite überwiegend mit Netzwerken, das funktioniert hervorragend. Das kann ich Ihnen nur beipflichten. Also die Zukunft muss nun nicht so sein, wie ich es Ihnen dargestellt habe, nur noch Umbau und Sanierung. Wenn Sie neu bauen, dann konzentrieren Sie sich auf die Verdichtungsräume. Hier haben wir immer noch Erfolg im Rhein-Main-Raum. Hier hat ja noch eine ganze Weile was zu bieten. Und machen Sie das den Kollegen aus dem Ausland nach. Bauen Sie stärker im Ausland. Und vielleicht das letzte Wort. Im Mittelrheintal ist natürlich noch eine ganze Menge zu bauen. Aber nicht nur Neubauten, auch viele Umbauten und städtebauliche Maßnahmen, um hier die Defizite, die leider in den letzten 20 Jahren oder 30 Jahren entstanden sind, auszuräumen und damit das Mittelrheintal wirklich den Anspruch eines Weltkulturerbes voll entsprechen kann.